SRF 1.
Espresso.
Im Konsumentenmagazin Espresso geht es heute um Schweizer Biomilch, die man im Laden kaufen kann, die aber eigentlich nicht mehr so richtig bio ist.
Und zwar, weil Kühe konventionelles Futter fressen. Mehr dazu jetzt gleich. Und dann geht es bei uns noch um die Frage für alle, die Netflix haben oder einen anderen Streamingdienst. Darf man sich so ein Abo teilen? Die Antwort ist nein. Wenn ich im Laden zur Biomilch greife, dann denke ich mir persönlich dabei, die Biomilch kommt von einer Kuh, die auf einem Biohof lebt und dort auch Biofutter bekommt. So, der Kassensturz zeigt aber heute Abend, auf vielen Höfen ist das nicht so. Viel Biomilch, die wir trinken, ist gar nicht mehr so richtig bio. Ja, der Ueli Schmetzer vom Kassensturz gefragt, was ist da los?
Los ist vor allem die Trockenheit vom letzten Sommer, wo wir ja vielleicht als Konsumentinnen und Konsumenten schön gefunden haben, wo aber ein grosses Problem war für die Landwirtschaft. Beim Futtermittel hat es bedeutet, dass vielleicht der erste Grasschnitt noch funktioniert hat, noch gut war, aber dann einfach das Gras nicht gewachsen ist, ja, an ganz vielen Orten. Und das hat bedeutet zu wenig Futter. Und für einen Biobauer bedeutet das, er versucht zuerst noch mal ein bisschen Biofutter, vielleicht von einem anderen Hof zuzukaufen, der zu viel hat. Und wenn das nicht reicht, dann muss er ausweichen auf konventionelles Futter.
Konventionelles Futter für Bio-Kühe quasi, dürfen das Bauern?
Grundsätzlich dürfen sie es natürlich nicht. Weil die Idee ist von einem Biohof, dass der die Tiere, die drauf leben, auch wirklich selber ernähren kann. Aber es gibt eine Ausnahmebewilligung oder eine Ausnahmeklausel, dass unter gewissen Umständen auch ein Biobauer zu konventionellem Futter darf greifen. Und das ist das, was wir jetzt herausgefunden haben, dass die Ausnahmebewilligungen, dass die massiv zugenommen haben im letzten Jahr. Einfach als Vergleich, im 2017 waren es 21 Bewilligungen gewesen, und jetzt seit dem letzten Sommer bis jetzt sind es 800, also massive Zunahme.
Aber man muss auch sagen, ja gut, irgendwie logisch, man kann die Kühe nicht verhungern, die müssen etwas fressen. Für mich ist die Frage dann natürlich einfach mehr als Konsumentin, wird mir das auch als Biomilch verkauft?
Ja, das finde ich auch, das ist der entscheidende Punkt. Und es ist leider so, dass es nicht deklariert wird. Also der Punkt ist einfach, was verstehen wir unter Biomilch? Also wenn wir landläufig davon ausgehen, Biomilch ist von einer Kuh, die auf einem Biohof lebt und Biofutter frisst, dann ist es natürlich keine Biomilch mehr.
Also ist eigentlich ein bisschen Etikettenschwindel?
Würde ich jetzt so sagen. Kommt natürlich eben ein bisschen auf die Definition drauf ab. Wenn man sagt, ja, Biomilch ist einfach all das, was der Verordnung entspricht, dann ist es theoretisch Biomilch, aber ich finde das auch ein bisschen eine einfache Erklärung. Ich finde es eigentlich ein bisschen unehrlich gegenüber Konsumentinnen und Konsumenten, wenn man nicht sagt, was da genau im Hintergrund läuft. Vielleicht gäbe es andere Lösungen. Vielleicht könnte man, also entweder könnte man das wirklich super deklarieren oder einfach im Winter sagen, zeitlang, wenn es kein Futter mehr hat, gibt es halt keine Biomilch.
Und jetzt muss man gleich noch schnell sagen, wie bist du überhaupt auf die Geschichte gekommen?
Mir passiert es immer wieder, dass also fast täglich, dass Leute auf mich zukommen und irgendeine Geschichte anfangen erzählen, was sie finden, das müsste jetzt unbedingt im Kassensturz kommen. Und da ist mal ein Bauer auf mich zukommen und gesagt, oh, jetzt musst du aber etwas erzählen. Jetzt musst du also etwas erzählen. Ich habe beobachtet, dass dort, wo er daheim ist, in seinem Dorf, also da hat es Biobauern, die konventionell füttern. Und er hat gesagt, ja, so wie, warum weisst du das? Und er hat gesagt, ich habe es selber beobachtet. Ich habe gesehen, wie der Biobauer mit dem Heu ist durchgefahren. Er hat gesagt, oh, aber du willst ja nicht sagen, dass du irgendwie vom Dampfschiff aus siehst, dass das konventionelles Futter ist. Und er hat gesagt, ja, weisst du, wenn der von dort kommt, dann kann er nur von neuem kommen, wo man konventionelles Futter geht, holen. Kurz, er hat gesagt, okay, es nimmt mich Wunder, bei dieser Geschichte nachgegangen. Et voilà.
Biomilch, die nicht wirklich so ganz richtig bio ist, das, wie gesagt, beim Ueli Schmetzer im Kassensturz, heute Abend, 5 ab 9 auf SRF 1. Es ist 17 ab 8, ihr seid mitten im Konsumentenmagazin Espresso und jetzt reden wir über eine ganz fiese Masche im Zusammenhang mit Filmstreamen. Im Moment gehen nämlich wieder Mails um, die behaupten, man habe sich für einen Streaming-Dienst registriert. Man habe es verpasst, rechtzeitig zu künden und jetzt sind die Abogebühren fällig. Satte 360 Euro. Wir vom Espresso haben letzten Herbst schon mal darüber berichtet, wie so ein Mail vom Streamingdienst Sega Stream die Leute eingeschüchtert hat. Aber Mails kommen auch von ganz anderen angeblichen Anbietern. Der neueste Trimflix.de. Matthias Schmid.
Ein Espresso-Hörer hat Ende letzte Woche ein Mail von Trimflix.de bekommen und hat sich gewundert, weil diese Seite ist ihm überhaupt nicht bekannt vorkam. Also hat er gegoogelt und ist auf Videos gestossen von einem angeblichen Rechtsanwalt Manfred Fischer, der mit viel pseudo-juristischem Geschwurbel erläutert, dass die Verträge mit dem Anbieter im Fall rechtsgültig sind.
Also die Frage ist, müssen Sie die Rechnung nach der Testphase bezahlen? Ja, eindeutig.
Nur ein Anwalt für Vertragsrecht unter dem Namen, den gibt es gar nicht. Die ganzen Videos sind ebenso eine Fälschung wie die angeblichen Verträge und auch die Streaming-Seiten selber. Film kann man nämlich dort gar nicht anschauen. Die deutsche Verbraucherzentrale sammelt Meldungen zu den Maschen und es gibt mittlerweile über 200 verschiedene Namen, wo die Betrüger darunter aktiv sind. Von A wie Appleflix.de zu Z wie Sasaplay.de. Der wichtigste Tipp, wenn Sie eine Rechnung von so einer Seite überkommen, ist also, ja, nicht zahlen. Sie kommt von Betrüger.
Und die Seiten sehen übrigens alle tupfgleich aus und auch die Rechnungen unterscheiden sich nur durch den Namen. So, jetzt haben wir von betrügerischen Streaming-Diensten geredet. Es gibt aber natürlich auch ganz viele seriöse. Zwei grosse Anbieter sind zum Beispiel Netflix oder Spotify. Die funktionieren über ein Abo. Man zahlt also jeden Monat 12 Franken zum Beispiel für das billigste Angebot von Netflix. Und jetzt gibt es Leute, die finden, 12 Franken im Monat, das ist mir zu viel. Und sie teilen sich darum ihr Netflix- oder ihr Spotify-Konto. Vielleicht zum Beispiel 4 Freunde. Alle brauchen das gleiche Konto, das gleiche Passwort. Und sie teilen sich auch die Kosten. Jeder zahlt 3 Franken im Monat. Und wenn ihr Kind oder Enkel habt, wisst ihr es vielleicht, gerade bei jüngeren Leuten ist das Konto teilen sehr beliebt. Ja, vom Jürg Tschirren von der SRF Digital Redaktion wollen wissen, ist es dir auch erlaubt?
Nein, ist es nicht. Also wenn man die Nutzungsbedingungen zum Beispiel von Netflix anschaut, dann steht da klar, dass man das Passwort nur mit Leuten im gleichen Haushalt darf teilen. Andere Streaming-Anbieter, die haben ähnliche Bedingungen. Bei Spotify zum Beispiel auch, dass es unter keinen Umständen erlaubt ist, wie jemand anders als der Kontoinhaber oder Kontoinhaberin den Benutzernamen und das Passwort braucht.
Unter keinen Umständen erlaubt, dass tönt, wie wenn es dann aber auch happige Konsequenzen hat, wenn sie einen verwischen.
Es ist eher happig formuliert, als dass es so happige Konsequenzen gäbe. In der Praxis passiert nämlich aber nicht viel. Also wenn einem Streaming-Anbieter auffällt, dass man das macht, dann schickt er eventuell eine Warnung, dass man gegen die Nutzungsbedingungen verstoßt und im schlimmsten Fall können sie einem auch noch das Abonnement kündigen.
Also das Schlimmste, was passieren kann, sie können mich sperren.
Ja, sonst gibt es eigentlich keine Konsequenzen. Das muss einem jetzt auch nicht verwundern. Verschiedene Streaming-Anbieter, die haben in der Vergangenheit schon gesagt, dass sie das Passwort teilen gar nicht so schlimm finden. Der Netflix-Chef, der Reed Hastings zum Beispiel, der hat gefunden, das sei eigentlich etwas Gutes, weil so mehr Leute vom Dienst von Netflix erfahren, den kennenlernen und das sind die Leute, die hoffentlich in Zukunft auch mal selber ein Abonnement werden lösen.
Merken es denn die Anbieter überhaupt, wenn man sich unerlaubt das Konto teilt?
Die können das schon merken, ja, die haben ja Daten über Kunden, wer sich wenn wo einloggt. Also die können schon Unregelmäßigkeiten oder Ungewöhnliches feststellen. Zum Beispiel, wenn jemand jetzt immer wieder zur gleichen Zeit, aber von verschiedenen ganz nah aneinander liegenden Orten, wo du auf einen Dienst zugreifen, dann ist schon klar, dass das jemand ist, der das nicht von unterwegs aus macht oder irgendwie aus der Ferien, sondern eben jemand, der so ein Passwort hat geliehen bekommen. Man muss aber wissen, dass man gleichzeitig schauen kann, das funktioniert nur mit teureren Abos. Bei den günstigeren, da kann es sowieso immer nur eine Person auf einmal brauchen.
Also da kann ich nicht schauen, wenn der Kollege schon am Schauen ist?
Nein, das geht wirklich nur mit ein bisschen teureren Abos und das wissen die Anbieter wahrscheinlich auch, dass eben die teureren Abos genutzt werden, dass mehrere Leute, die nicht unbedingt im gleichen Haushalt zusammen wohnen, gleichzeitig schauen können und probieren, über die höheren Abopreise, die sie da verlangen, das Geld auch wieder ein bisschen reinzuholen, was sie durch die Abo-Teilenden verlieren.
Also heisst das, ist ein Freipass? Also kein Problem, wenn jetzt jemand auf diesem Weg probiert, ein paar Franken zu sparen?
Nein, man soll es schon nicht machen, weil man verstoßt eben auf jeden Fall gegen die Nutzungsbedingungen und riskiert, vom Dienst ausgeschlossen zu werden. Und was man auch sagen kann, so Streaming-Dienste, die kosten jetzt wirklich nicht die Welt. 10 bis 15 Franken im Monat, dafür kann man fast alles hören und sehr viel schauen. Also das ist weniger als eine CD oder eine DVD im Laden würde kosten.
Du sagst, es kostet nicht so viel, aber jetzt Schüler oder Studenten, die nichts verdienen, für die ist es halt doch ein Betrag.
Ja, das ist schon klar. Und wenn die dann unbedingt auf diese Art ein paar Franken sparen, dann soll sie wenigstens etwas wichtig beachten, wenn sie das Passwort mit Freunden teilen, dann soll sie schauen, dass es auf keinen Fall das gleiche Passwort ist, das sie für andere Dienste auch brauchen, also für ihre E-Mail zum Beispiel und so, wo da gilt immer noch Passwortsicherheit.
Der SRF-Digital-Redakteur Jürg Tschirren ist das gewesen. Gute Unterhaltung auf dem Handy oder Computer streamen, das kann man natürlich auch bei uns, bei SRF. Unsere Sendung gibt es auch als Podcast und zwar in der Play SRF-App.
SRF 1 Espresso.
Eine Sendung von SRF 1.
Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.